das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Am Tag, als der Regen kam, wurde der verzweifelte Kampf gegen das Feuer noch etwas schwerer. Denn beim Flächenbrand im Osten Belgiens, im grenzüberschreitenden Naturpark Eifel, half er angesichts der Temperaturen nicht beim Löschen, sondern sorgte nur für noch mehr Dampf und Qualm. Der ist auch der Grund dafür, dass im deutschen Grenzort Monschau weiterhin einige Straßen evakuiert sind und dass man sich in Teilen der Stadt nicht draußen aufhalten soll. Das Hohe Venn ist das älteste Naturschutzgebiet Belgiens und über weite Strecken verwüstet. Stefan Stuchlik berichtet.
Yves Pieper versteht die Welt nicht mehr. Der Leiter des Forstamts von Verviers muss zusehen, wie Teile des größten Naturparks Belgiens verglimmen. Das Hohe Venn brennt. Und es ist keine schnelle Besserung in Sicht.
Die Faktoren, die Löschungsarbeiten erschweren, sind vor allen Dingen diese Rauchentwicklung, die sehr, sehr schädlich ist. Ja. Der Wind natürlich, der dauernd dreht, und weiterhin das unbefahrbare Gelände an vielen Stellen. Also wir müssen immer vom Rand arbeiten und von den wenigen Achsen, auf denen man zirkulieren kann.
Auf den wenigen Straßen, die benutzbar sind, sehen wir erschöpfte Feuerwehrleute. Tanklaster werden aufgefüllt, ein Stau von Einsatzkräften. Der Regen vom Morgen hat die Feldwege so aufgeweicht, dass die Schwerfahrzeuge nur mehr auf der asphaltierten Straße unterwegs sind. Auch die Löschhubschrauber orientieren sich im Rauch an der Hauptstraße. Kilometer weiter in Surbrot herrscht Aufregung. Der König ist da. Für Belgien ist der Brand eine nationale Katastrophe. Der Staatsoberhaupt mahnt, das Feuer dürfe sich nicht über belgisches Gebiet hinaus ausweiten. Man kann ja sehen, dass die Einsatzkräfte alles tun, was sie können, um das Feuer endlich in den Griff zu bekommen, damit unsere deutschen Freunde keine Schwierigkeiten bekommen. Am Mittag hat der Regen nachgelassen. Die improvisierte Einsatzzentrale wird wieder ins Freie verlegt. Die Lage sieht wesentlich besser aus. Mit Ausnahme der deutsch-belgischen Grenze, die dem König so wichtig ist. Positiv ist, dass es uns gelungen ist, an der ganzen Ostflanke, die letzten Tage kritisch war, das Feuer einzukreisen und damit einzugrenzen. Aber es bleibt ein Areal in Richtung Nordosten, also in Richtung Monschau in Deutschland, wo es immer noch kompliziert ist. Die Areale am Rand werden zum wiederholten Male gewässert. Der Torf brenne unsichtbar unter der Erde weiter, sagt Yves Pieper.
Die Arbeit, die wir jetzt haben werden in den nächsten Wochen, sprich Monaten, ist, diese Randbereiche zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass kein neues Feuer auftritt. Hinter uns ist gerade wieder eine neue Flammenentwicklung. Und dann aus diesem neuen Feuer wieder ein Feuer übergreift auf nicht verbrannte Fläche.
In wenigen Sekunden entsteht vor unseren Augen ein neuer Brandherd. Das Hohe Venn zu retten, wenn das möglich ist, wird vermutlich noch lange dauern.
Unser Reporter Jan Koch war den ganzen Tag in der Region unterwegs. Er ist jetzt in Rutshof, das ist ein Teil von Monschau auf der deutschen Seite der Grenze. Jan, ist für die Menschen dort denn jetzt das Schlimmste vorüber?
So richtig kann man das ehrlicherweise noch nicht sagen. Ich stehe, wie gesagt, hier da an der Stelle, wo eigentlich niemand mehr rein darf. Rützhof evakuiert, wurden dort ja die Menschen gestern Abend um 22 Uhr. Wir waren heute mit einigen in Kontakt, konnten mit einigen sprechen. Die meisten werden bei Familien und auch Freunden die kommende Nacht noch unterkommen. Der Feuerwehrsprecher sagte mir, mindestens diese eine Nacht muss es noch sein, vielleicht sogar mehr. Wir haben aber auch einige beobachtet. Auch gerade eben kam hier wieder eine Frau mit ihrer Tochter vorgefahren, um nochmal zum Haus zu kommen, weil dann doch in der Situation gestern Abend Schlüssel oder Medikamente vergessen wurden. Innerhalb von 10 Minuten wurde ja evakuiert. Das Schwierigste heute war ehrlicherweise aber in der ganzen Ortschaft der Rauch. Der stand bis zum Nachmittag wirklich sehr tief, wie so ein Nebel über dem ganzen Ort. Es war ein beißender Geruch und das kann ja auch gesundheitsgefährdend sein. Deswegen ist ja auch der Rat an alle Anwohnerinnen und Anwohner, drin zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen. Ja, und jetzt schauen alle auf den nächsten Morgen. Der Feuerwehrsprecher sagte mir, sie beobachten ganz genau, wie sich der Wind heute Nacht nochmal wendet. ob die Böen zu stark werden und ob sich dann der Situation morgen nochmal ändert. Aber eigentlich schauen alle optimistisch nach vorne, denn sie hoffen schon, dass der Regen hier nochmal einiges ändern könnte. In den kommenden Tagen soll es ja sehr viel davon geben.
Jan, danke. Alles Gute nach Monschau. Es gibt Worte, die schreiben Industriekonzerne nicht gerne an ihre Kunden. Wir sind nicht mehr voll lieferfähig. Das muss die BASF in Ludwigshafen angesichts der Lage am Rhein zugestehen. Viele Rohstoffe kommen normalerweise per Schiff zum Werk. Lieferungen gehen dann auch wieder über den Fluss raus. Das soll, wenn die Pegelstände des Rheins es zulassen, auch so bleiben. Aber beim Transport auf dem Lande soll es künftig häufiger als bisher die Bahn sein und nicht mehr Lkw. Weil das auch gut fürs Klima ist, wird der Ausbau eines Terminals bei der BASF großzügig von uns allen unterstützt, den Steuerzahlern. Theresa Peters berichtet.
Container vom Güterzug auf den Lkw und umgekehrt. Das soll hier in Ludwigshafen künftig moderner und effizienter gehen. So will der Chemiekonzern BASF möglichst flexibel reagieren können, um die Lieferketten zu sichern.
Wenn Niedrigwasser einen wichtigen Verkehrsweg einschränkt, müssen Güter schnell, zuverlässig und effizient auf andere Verkehrsträger ausweichen können. Oder anders gesagt, auch wenn ein Verkehrsweg an seine Grenzen stößt, dürfen Lieferketten und Wertschöpfung nicht ins Stocken geraten.
Denn 30% des Transports bei BASF erfolgen mit der Bahn, ebenso viele per Lkw. Den größten Teil, 40%, macht aber der Schiffsverkehr aus. Der ist in den vergangenen Wochen wegen des Niedrigwassers im Rhein immer schwieriger geworden. Das bedroht die Lieferketten vieler Unternehmen entlang des Flusses.
Mit jeder Woche, die diese Dürre und das Niedrigwasser natürlich anhält, steigt natürlich das Risiko, dass man kleinere Produktionsunterbrechungen haben kann. Und wir haben auch schon unsere Kunden informiert, dass wir bei einigen Produkten auch nicht mehr voll lieferfähig sind. Aber es hält sich alles noch, würde ich sagen, im Rahmen.
Das Jahr 2025 lief für BASF schlecht. 2026 waren die Zahlen im zweiten Quartal etwas besser. Die Modernisierung des Terminals der BASF, das auch andere Unternehmen nutzen, kostet mehr als 100 Millionen Euro. Die Investition laut BASF ein Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen. Der Bund gibt 51 Millionen Euro dazu, auch weil durch die Kombi-Terminals täglich 17.000 Lkw-Fahrten durch Schienenverkehr ersetzt werden können.
Bei den Lieferketten kommt es natürlich insgesamt auch darauf an, dass die effizient sind und möglichst klimafreundlich. Und deswegen weiß ich sehr zu schätzen, dass BASF ganz stark auf die Schiene und auf die Wasserstraße setzt in der Logistik.
Doch kann die Schiene auffangen, was durch die Probleme in der Schifffahrt verursacht wird? Im Fall des Rheins sehr unwahrscheinlich, sagen Experten.
Man muss sich einfach vor Augen führen, dass die Binnenschifffahrt extrem konzentriert auf dem Rhein stattfindet. Und das heißt, es müsste auch sehr konzentriert auf die Rheinschiene gehen. Und die ist, da sie auch sehr viel Hinterlandverkehr von Rotterdam durchführt, bereits komplett voll.
BASF hat nach der gravierenden Trockenheit 2018 unter anderem in Niedrigwasserschiffe investiert, die auch bei niedrigen Pegelständen noch fahren können. So kommen derzeit immerhin noch Waren über den Rhein. Aber das modernisierte Terminal soll Alternativen bieten.
Kann man eine Demokratie wieder reparieren, wenn sie einmal schwer beschädigt war? Dieser Großversuch ist gerade in Ungarn angelaufen. Zu einer funktionierenden Demokratie gehören nicht nur Regierung und Parlament, sondern auch oberste Gerichte, die eine Regierung in die Schranken weisen können, und unabhängige Medien, die kritisch öffentlich kontrollieren. In Ungarn hatte Viktor Orbán als Ministerpräsident 16 Jahre lang daran gearbeitet, die Justiz auf Linie zu bringen und unliebsame Medien auszuschalten, bis zu diesem Frühjahr. Heute, vor 100 Tagen, wurde er abgelöst von Peter Modjo. Der hatte die Wahl vor allem mit einem Versprechen gewonnen, Demokratie und Rechtsstaat wiederherzustellen. Sebastian Grosser zieht Bilanz.
Es ist ein starkes Symbol. Peter Modja hat den bisherigen Amtssitz des ungarischen Ministerpräsidenten für das Volk geöffnet. Sein Vorgänger Viktor Orbán hatte hier noch residiert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und auch das ist ein Symbol. Die Flagge der Europäischen Union weht vor dem ungarischen Parlament. Für Marta Kosniewski ist es das sichtbarste Zeichen dafür, dass es unter Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Modja nun anders läuft. Bei mir ist es vor allem, dass ich nicht mehr verbissen jede politische Entwicklung verfolgen muss, weil ich das Gefühl habe, dass unser Land jetzt in guten Händen ist. Seit seinem Amtsantritt vor genau 100 Tagen macht Peter Modja ernst mit seinen Wahlversprechen. Ungarn geht große Schritte auf die EU zu. Das Land tritt der EU-Staatsanwaltschaft bei. Und weil die neue Regierung der Korruption den Kampf ansagt, werden im Gegenzug die bisher blockierten EU-Fördergelder in Milliardenhöhe freigegeben. Innenpolitisch greift Modja durch. Dank einer Zweidrittelmehrheit im Parlament war eine Verfassungsänderung möglich, in deren Folge Orbans Gefolgsleute zum Rücktritt gezwungen wurden, darunter auch der Staatspräsident. An das ungarische Volk. Wir werden der Macht Grenzen setzen. Die Amtszeit des Ministerpräsidenten wurde bereits begrenzt. Auch die der Abgeordneten soll limitiert werden. Und das Verfassungsgericht wurde neu besetzt. Kritiker werfen Peter Modja vor, im Umgang mit der Presse handle er nicht anders als sein Vorgänger. Tatsächlich gibt er nur selten Interviews. Der Ministerpräsident kommuniziert überwiegend über seine Social-Media-Kanäle. Die Grenze zwischen Person und Amt verschwimmt. Bei den meisten Ungarn kommt seine Politik gut an. 100 Tage nach dem Regierungswechsel liegen die Zustimmungswerte bei rund 70%. Ich finde ihn ziemlich cool. Die Stimmung unter den Menschen ist sehr gut. Etwas Neues beginnt, aber ich weiß noch nicht, ob sich die Dinge in eine gute oder eine schlechte Richtung entwickeln. In Orbans Fidesz-Partei hofft man, dass die Beliebtheit des neuen Ministerpräsidenten nicht lange währt. Gleichzeitig will der neue Fraktionsvorsitzende seine Partei neu aufstellen. Das muss Hand in Hand gehen mit einer Erneuerung und einem Wechsel in der Fidesz-Partei. Das schließt ein, welche politischen Themen wir setzen, aber auch Stil und die Art der Kommunikation. Ob Orbans Regierungszeit juristisch aufgearbeitet wird, ist noch unklar. Für Marta Kosniewski gibt es nur einen Schluss. Ich warte wirklich sehr darauf, dass auch Viktor Orbán seine gerechte Strafe bekommt, die er absolut verdient. Ich denke, dass er ins Gefängnis gehört. Bis die politischen Fehler der Orbán-Regierung ausgeräumt seien, so sagt Marta Kosniewski, brauche es etwas Geduld. Entscheidend dürfte sein, wie schnell Peter Modja die wirtschaftlichen und sozialen Probleme angeht und löst.
Über 100 Tage Staatsumbau habe ich am Abend mit Peter Techet gesprochen. Er ist Ungar, Jurist und Historiker und er forscht am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa in Wien. Guten Abend, Herr Techet.
Guten Abend, Herr Schönborn.
Kann man eine schwer beschädigte Demokratie wieder reparieren?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, sowohl für die Rechtswissenschaft wie auch für die Politik, wie man eine illiberale Demokratie auf eine legale Art und Weise abbaut. Und dafür braucht man eigentlich eine verfassungsändernde Mehrheit, die aber die jetzige ungarische Regierung eben hat im Parlament. Deswegen, wenn wir das legal betrachten, dann kann man sagen, ja, die jetzige ungarische Regierung kann die Verfassung vollkommen umschreiben, abändern. Aber die Frage ist, was für ein neues System dann entstehen wird.
Mhm. Peter Modja legt ja Tempo vor, das haben wir gerade im Beitrag gezeigt. Manchmal wirkt es auch ein bisschen wie mit der Brechstange. Etwa wenn eigens eine Verfassungsänderung stattfindet, um den Staatspräsidenten abzulösen. Warum macht er das so?
Das ist die Erwartung in der Gesellschaft. Also Peter Modja wurde eben dafür gewählt, damit er das alte Orbán-System abbaut. Und man muss schon sagen, was den Abbau des alten Systems anbetrifft, da hat er wirklich schon ein schnelles Tempo in den letzten 100 Tagen gemacht. Also wie auch Sie erwähnt haben, Ablösung des früheren Staatspräsidenten durch eine Verfassungsänderung, Austausch von mehreren Verfassungsrichtern am Verfassungsgericht und auch der Generalstaatsanwalt ist selbst zurückgetreten. Und eben das ist die Erwartung in der Gesellschaft. Natürlich kann man schon fragen, ob das System, was dann Peter Modja aufbauen will, wirklich rechtsstaatlich wird oder nicht. Aber das werden wir eigentlich erst im Herbst sehen, wenn noch der
Nochmal kurz zurück zu diesem Schritt der Veränderung. Also auch wohlmeinende Kritiker, Amnesty International etwa, sagen, das sei durchaus rechtsstaatlich bedenklich, wie er vorgeht. Teilen Sie das?
Ich würde schon sagen, eben wie Sie auch angesprochen haben, hier muss, also in Ungarn, muss eine illiberale Demokratie abgebaut werden. Und eben deswegen sind es ab und zu wirklich wichtig und notwendig, auch merkwürdigere oder ungewöhnlichere Mittel zu benutzen. Also für mich ist eher die Frage, was für ein neues System dann entsteht. Und das werden wir eigentlich erst im Herbst sehen, wenn der Verfassungsgebungsprozess gestartet wird. Aber was die Kritikerinnen eben bemängeln, dass Peter Modja sehr oft so vorgeht, dass er mit dem Parlament, mit der Zivilgesellschaft, mit der Gesellschaft wenig konsultiert, weil er meint, ich habe die Mehrheit im Parlament, in der Gesellschaft. Ich wurde dafür gewählt, damit ich das System abbaue. Und deswegen will er jetzt sehr schnell liefern. Und es gibt sogar kritische Stimmen, die nicht die Rechtsstaatlichkeit der Schritte kritisieren, sondern eher meinen, dass es nicht schnell genug vorangeht mit dem Abbau des alten Systems.
Sie haben gesagt, das Spannende ist die Frage, wohin das führt. Im Moment nutzt er ja die Machtinstrumente, die Orbán eigentlich für sich geschaffen hat. Mit 53% der Wählerstimmen hat er mehr als 2/3 im Parlament. Wird er sich aus Ihrer Sicht am Ende wirklich für Demokratie und Rechtsstaat entscheiden oder sind dann doch die Verlockungen einer solchen Macht größer?
Das ist natürlich die paradoxe Lage, dass Peter Modja wirklich die alte Verfassung benutzen kann, die alte politische Situation praktisch, um das System von Viktor Orbán abzubauen. Und deswegen gibt es eigentlich berechtigte Kritik, ob all diese Mittel wirklich, die von Orbán geschaffen wurden, jetzt gegen Orbán gewendet werden können. Ob Peter Modja dann wirklich eine liberale Demokratie einführt, das hängt eigentlich von der Zivilgesellschaft, von der Gesellschaft ab. Und ich denke, Peter Modja ist ein populistischer Politiker, was in diesem Lage bedeuten kann, dass er dem Mehrheitswillen entsprechen will. Wenn die Mehrheit in der ungarischen Gesellschaft wirklich eine liberale Demokratie will, dann wird sicherlich Peter Modja diesem Willen entsprechen. Nicht, weil er selbst eigentlich ein liberaler Demokrat wäre, er kommt selbst aus der Partei von Viktor Orbán, sondern weil er ein guter populistischer Politiker spürt, was die Gesellschaft eigentlich von ihm erwartet.
Die Gesellschaft erwartet auch, dass Orbán vor Gericht kommt und bestraft wird. Wird das passieren?
Das ist wiederum eine Frage der Rechtsstaatlichkeit. Also natürlich, eine Regierung kann keine Anklagen erheben, geschweige denn Urteile fällen. Aber wie Sie auch angesprochen haben, die Erwartung ist sehr groß. Im Mai gab es eine Umfrage, wonach 2/3 der ungarischen Gesellschaft sich sogar Viktor Orbán vor Gericht wünschen, also vor Gericht stellen wollen. Peter Modja muss auch in diese Frage liefern. Aber das wird natürlich viel schwieriger, wenn es eben rechtsstaatlich vorangehen will. Aber das ist auch für die Europäische Union sehr wichtig, dass die Korruption nicht nur beendet wird, sondern auch die früheren Korruptionsfälle endlich mal aufgearbeitet werden.
Herr Techert, Ungarn ist ja kein Einzelfall in Europa. Es gibt andere illiberale Systeme. Serbien wird von vielen als Scheindemokratie bezeichnet. Ist Ungarn einfach ein Glücksfall, ein Einzelfall oder kann das ausstrahlen auf andere Länder?
In gewisser Hinsicht ist natürlich schon ein Sonderfall, besonders in der Europäischen Union. Viktor Orbán war 16 Jahre lang an der Macht. So einen Fall hatten wir in der EU nicht. Allerdings natürlich kann es eine Signalwirkung haben, gerade auf Serbien, wo wir eine ähnliche Situation haben wie in Ungarn unter Viktor Orbán. Ein autoritäres Regime, eine sehr gespaltene parlamentarische Opposition und eine neue Bewegung in Serbien durch die Studierenden getragen. Und die wollen sich eben am Beispiel von Ungarn eigentlich inspirieren lassen. Aber das gilt auch für die Slowakei. In der Slowakei wird nächstes Jahr gewählt und die dort Opposition will sich ebenso ein Beispiel am Ungarn nehmen, wie ein illiberales Regime bekämpft werden kann. Jedenfalls würde ich schon sagen, dass Peter Modja auch für westeuropäische, auch für deutsche Parteien eigentlich eine interessante Lehre darbieten kann, dass man eigentlich illiberale Kräfte mit einem gewissen Populismus, mit Alltagsthemen statt ideologischen Debatten letztendlich doch erfolgreich herausfordern kann.
Danke für Ihre Einschätzung zur 100-Tage-Bilanz und guten Abend nach Wien, Herr Techert.
Vielen Dank.
Meist gehören zwei dazu, wenn eine Beziehung zur tragischen Geschichte wird. Die Verbindung des Einwanderersohns Jason Arday mit der ruhmreichen Universität Cambridge in Großbritannien endete tragisch. Arday ließ sich als Wunderkind feiern, wurde zum jüngsten schwarzen Professor in der Geschichte der Uni. Dann häuften sich die Ungereimtheiten in seinem Lebenslauf bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten. Er trat von der Professur zurück und wurde am Freitag tot aufgefunden. Die Polizei vermutet einen Suizid oder einen natürlichen Tod. Aber seitdem häufen sich die Fragen. War die Universität zu leichtfertig? Hat sie nur zu gern an die Aufstiegsgeschichte geglaubt, ohne sie zu prüfen? Oder war es eine rassistische Hetzjagd der Medien, die Arday in den Tod getrieben hat? Das denken viele, die sich heute Abend in London zur Mahnwache versammelt haben. Mario Schmidt.
Die Trauer um Jason Arday bringt Menschen am Trafalgar Square in London zusammen. Gedenken an einen Mann, dessen Schicksal viele Menschen in Großbritannien bestürzt. Und alle beschäftigt die Frage, warum ist es nur so weit gekommen? Es ist einfach nur eine Schande, dass jemand, der so jung, exzellent und schön war und für die Liebe geworben hat, so früh gegangen ist. Jason Arday, der Sohn ghanaischer Eltern, wächst in Südlondon auf. Er hatte als Kind eine Autismusdiagnose. Trotzdem wird er mit 37 Jahren zum jüngsten schwarzen Professor hier an der Elite-Universität Cambridge. Doch dann bekommt die Bilderbuchkarriere Risse. Ungereimtheiten im Lebenslauf. Es geht unter anderem um Millionen Spenden, die er mit sogenannten Ultraläufen eingesammelt haben will. Und er soll in akademischen Arbeiten abgeschrieben haben. Arday wies vieles zurück, nicht alles aber konnte er erklären. Anfang August tritt er zurück. Die Zeitungen sind voll mit dem Fall des einstigen Vorzeigeprofessors. Patrick Vernon organisiert eine große Spendenaktion für die Arday-Familie und spricht von Rassismus. Können Sie sich einen weißen Akademiker vorstellen, der so behandelt würde? Nein. So wird normalerweise mit Politikern oder Menschen des öffentlichen Lebens umgegangen. Er hat einen gewissen prominenten Status gehabt, aber er war immer noch ein Akademiker. Auch der Kanzler der Universität Cambridge spricht heute von rassistischer Hetzjagd. Die Hochschule steht allerdings selbst in der Kritik, Arday für ihre Gleichstellungspolitik genutzt zu haben. Der Spitzenpolitiker der Konservativen, James Cleverly, schreibt auf X, sie haben ihn in eine Position gebracht, für die er ganz offensichtlich nicht qualifiziert war. Sie hatten ein schwarzes Wunderkind, das sie vorzeigen konnten. Der mediale Sturm gegen Arday, für viele maßlos übertrieben.
His friends were warning.
Seine Freunde haben ja öffentlich gewarnt, dass er verletzlich ist. Für mich ist es schwer zu verstehen. Wenn die Presse etwas mitfühlend gewesen wäre, dann würde Dr. Arday noch in der Mitte seiner Familie sein. Vertreter der Medien selbst fragen sich nun, wie das passieren konnte. Ich denke, es ist eine Jahreszeit, in der es nicht viele Geschichten gibt. Deshalb haben wir diese Geschichte mit einer Intensität gemacht, die sie ehrlich gesagt nicht verdient hat. Und wir haben quasi als Rudel gejagt. Das muss den Druck auf den armen Jason Arday erhöht haben. Auch Premierminister Burnham zeigt sich erschüttert. Dies ist kein Moment für schnelle Schlüsse. Jetzt ist ein Moment der Reflexion. Wie konnte es dazu kommen? Im ganzen Land werden Unterschriften gesammelt für eine unabhängige Untersuchung des tragischen Falles von Jason Arday.
Und die anderen wichtigen Nachrichten des Tages hat jetzt Julia Niharika.
In Russland bleibt die Oppositionspartei Jablokow von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen. Das bestätigte das oberste Gericht in Moskau. In einem anderen Verfahren wurde der stellvertretende Parteivorsitzende Schlossberg zu mehr als 11 Jahren Straflager verurteilt.
Überall Sicherheitskräfte vor dem obersten Gericht in Moskau. Dutzende Unterstützer der Partei Jabloko, die sich hergetraut haben, hat die Polizei heute festgenommen. Einige äußern sich trotzdem erstaunlich offen vor der Kamera. Wir sind heute hier, weil in unserer Gesellschaft Ungerechtigkeit geschieht. Deshalb haben wir beschlossen, unseren Standpunkt als Bürger zu äußern und unsere Partei zu unterstützen. Ich bin weder Mitglied noch Unterstützer der Partei Jabloko, aber mir ist klar, dass das, was heute geschieht, ein Schlag gegen die Demokratie im ganzen Land ist. Die Erfolgsaussichten für die einzig echte Oppositionspartei in Russland galten von Anfang an als düster. Laut Urteil hat die Partei Jabloko gegen russische Wahlgesetze verstoßen und wird deswegen von den Parlamentswahlen im September ausgeschlossen. Sie ist die einzige Partei in Russland, die sich offen gegen den Krieg ausspricht. Ihr Vorsitzender sagte heute, die Partei werde alles daran setzen, doch noch zugelassen zu werden. Damit die Bürger unseres Landes eine rechtmäßige und sichere Möglichkeit haben, für Frieden, Freiheit und ein Leben ohne Angst in Russland zu stimmen. Die Aussichten darauf stehen schlecht. Heute erst ist der stellvertretende Vorsitzende der Partei verurteilt worden zu mehr als 11 Jahren Straflager. Wegen Kritik am russischen Krieg gegen die Ukraine.
In Thüringen steht die sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW vor einer Zerreißprobe. 2 Abgeordnete des BSW haben Ministerpräsident Vogt von der CDU ihre Unterstützung entzogen, so wie es die BSW-Bundesspitze von der gesamten Fraktion gefordert hatte. Grund ist die Entscheidung der TU Chemnitz, Vogt seinen Doktortitel zu entziehen. Die Koalition in Erfurt hat nur 44 der 88 Sitze, war also bereits vor der Entscheidung der beiden BSW-Abgeordneten auf Stimmen der Linken angewiesen. Die Bemühungen des Verteidigungsministeriums, die Bundeswehr personell zu stärken, haben offenbar Erfolg. Ende Juli zählte die Truppe nach Angaben des Ministeriums 186.705 Soldatinnen und Soldaten. Das sei der höchste Stand seit 13 Jahren. Im Vergleich zum Juli 2025 entspricht das einem Plus von gut 2%. Bei den Bewerbungen gäbe es einen Zuwachs um 26%. Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist tot. Sie starb im Alter von 36 Jahren. Über die Umstände des Todes wurde nichts bekannt. Panettiere hatte ihre Karriere als Kinderstar begonnen, bevor ihr mit Rollen in den Serien Heroes und Nashville der Durchbruch gelang. In Deutschland war Panettiere auch wegen ihrer Beziehung zum früheren Boxweltmeister Wladimir Klitschko bekannt, mit dem sie eine Tochter hat. In ihrer Biografie hatte die Schauspielerin sehr offen über Alkoholprobleme und Depressionen geschrieben.
Müssen die Sträucher ausgerechnet heute am Mittelstreifen schneiden, wo ich es so eilig habe? Und warum schon wieder diese Tagesbaustelle mitten im Ferienverkehr? Seien wir ehrlich, Straßenwärter sind nicht die Lieblinge der Nation. Egal, wann sie die Spur sperren, sie können es niemals allen recht machen. Ihre Arbeit ist aber notwendig, damit 13.000 Kilometer Autobahnen in Schuss bleiben. Dabei bringen sie sich selbst täglich in Gefahr, denn im vorbeirollenden Verkehr kann selbst bei Tempo 80 jede Unachtsamkeit schwere Folgen haben. Anita Westrup war mittendrin im Stau und im fließenden Verkehr mit der Autobahnmeisterei Holdorf auf der A1 nördlich von Osnabrück.
Angst ist immer da, ne? Aber ja, man hat Angst.
Wenn ein LKW dich von der Standspur fegt, dann hast du verloren.
Ich glaube, die Gefahr, die sich da einschleicht, ist die Routine.
Sie sorgen für Sicherheit auf der Autobahn und riskieren dabei ihr eigenes Leben. Straßenwärter Michael Torbecke steuert auf die A1. Mit seinem Team ist er hier für rund 70 Autobahnkilometer zwischen Osnabrück und Kloppenburg zuständig. Heute liegen Grünschnitt- und Gullyarbeiten an.
Pass auf!
Bei der Autobahnmeisterei Holdorf, nördlich von Osnabrück, hat der 19-Jährige eine Ausbildung zum Straßenwärter gemacht. Genauso wie sein Chef.
Der Michel steht jetzt gerade rechts da, achtet auf den Verkehr, hat ein Auge auf den Verkehr, ein Auge auf die Kollegen und sorgt dafür, dass, wenn hier Situationen entstehen durch die Verkehrsteilnehmer, die gefährlich werden können, ruft er Achtung und die Kollegen können notfalls noch zur Seite springen.
Die Kollegen holen den Schmodder raus, damit das Regenwasser besser ablaufen kann. Sonst droht Aquaplaning. Für die kurze Baustelle haben die Straßenwärter das Tempo auf 80 Stundenkilometer gedrosselt. Aber daran halten sich die wenigsten. Viele rauschen schneller vorbei. Es ist laut.
Man hört, glaube ich, schon am Hupen, ob das jetzt ist. Grüße ich nur oder hat sich gerade eine Gefahr ergeben. Das können die Jungs mittlerweile einschätzen. Ansonsten, ja, auch mal ein Schimpfwort oder mal ein Handzeichen oder so, das nehmen die Jungs so mit.
Was war das gerade?
Das war, weil wir hier stehen.
Ein Gruß oder was?
War ein Gruß, ja.
Die Straßenwärter nehmen es, wie es kommt. Sie stopfen Schlaglöcher, sammeln Müll oder sichern Unfallstellen ab, Tag und Nacht. Das Risiko ist hoch. Auch das Fahrzeug von Michael Torbecke hat es mal erwischt. Ein Autofahrer ist ihm vorne reingefahren und hat die Stoßstange weggerissen.
Einen Schreck hatte man schon, ja. Weil es war ja von einem nur, sag ich mal, 2-3 Meter entfernt von dem Unfall. Und, ja. Aber das verarbeitet man schon.
Die Angst vor Unfällen fährt hier immer mit. Vor 12 Jahren verunglückte einer aus ihrem Team. Das hat alle getroffen.
Den hat auch ein Lkw-Fahrer erwischt. Ist dann vor dem Mähgerät geflogen. Und, also sprich beim Unimog auf der Standspur. Und dann im Graben gelandet. Da war auch nichts mehr zu machen. Das war ein Kollege. Ein sehr guter Kollege. Ne? Aber man muss mit Fehler anderer rechnen. Und ganz ehrlich, das ist schwer.
Sie geben sich gegenseitig Rückendeckung. Nicht nur auf der Autobahn, sondern auch mental, wenn etwas Schlimmes passiert.
Da muss drüber geredet werden. Also runterschlucken ist scheiße. Das geht überhaupt nicht. Also, ne? Weil, ich sag ja, reden befreit. Da kann man sich den Sozialtherapeuten sparen.
In den vergangenen 5 Jahren gab es bundesweit laut Autobahn GmbH 2 Straßenwärter, die im Einsatz ums Leben gekommen sind.
Die können weiterfahren bis zum Ende, bis zur Brücke. Dann bauen wir ab und treffen uns auf dem Hof.
Trotz des Risikos ist es sein Traumjob. Die großen Maschinen, nicht zu wissen, was der Tag bringt, und das Teamgefühl begeistern ihn.
Das Arbeitsklima passt einfach und ich bereue es bis jetzt noch nicht und ich will auch noch gar nicht gehen. Also am liebsten bis zur Rente durchführen.
Lange und sicher in diesem gefährlichen Job bleiben, dafür passt hier jeder auf jeden auf. Alles andere haben sie nicht in der Hand.
Am besten einmal freundlich winken, wenn man vorbeifährt. Der Wille kann Berge versetzen. 1988 möchte ein DDR-Bürger einfach mal nach Italien reisen, sich dort die Stadt Syrakus auf Sizilien anschauen und dann zurück nach Hause. Mit dem sozialistischen Staat war das natürlich nicht zu machen. Damals hieß das Republikflucht. Dafür wanderte man Jahre ins Gefängnis. Dem Kellner Klaus Müller ist die Italienreise aber tatsächlich gelungen. Er flüchtete zuerst mit dem Segelboot nach Dänemark und kehrte später von Syrakus in die DDR zurück. Angeregt hatte ihn der Reisebericht Spaziergang nach Syrakus von Johann Gottfried Säumer aus dem 19. Jahrhundert. Nun erzählt ein Kinofilm von dieser tollkühnen Idee. Gregor Vassilus.
Es ist Wahnsinn.
Paul Gompitz hat einen Traum.
Ich muss diesen Spaziergang machen.
Ich wollte mir das nicht verbieten lassen. Einmal Italien sehen, erleben, genießen.
Paul will wie der Dichter Johann Gottfried Säume einen Spaziergang nach Syrakus wagen. Aber er lebt in der DDR und die lehnt seine offiziellen Ausreisegesuche ab. Obwohl Paul fest entschlossen ist, in die DDR zurückzukehren. Die Figur ist angelehnt an den deutschen Autor Klaus Müller. Gespielt wird der Sturkopf von Charlie Hübner.
Der ist aber als Typ so, dass er sich das nicht bieten lassen will und begründet das immer damit, dass er schon als Kind entschieden hat, wenn er eingesperrt wurde, dass er dann halt immer wieder aus dem Fenster gesprungen ist. Egal, wie hoch das Fenster war.
Schließlich erwägt Paul, per Segelboot über die Ostsee die DDR zu verlassen. Der Haken, seine Frau kann er nicht mitnehmen und sie darf folglich nichts davon erfahren.
Hab ich bei dir gefunden. Das sind 4.000 Mark West. Du bist ein Lügner.
Egal, wohin ich mit meinem Boot abdrifte, ich werde immer wiederkommen. Immer.
Es ist bewegend und spannend zugleich, diesem Paul Gompitz bei seinem Vorhaben zuzusehen. Er schafft es, so viel darf verraten werden. Aber zu welchem Preis? Spaziergang nach Syrakus gelingt es, DDR-Vergangenheit, Abenteuerlust und Sehnsucht stimmig zu verbinden. Dabei wird es nie kitschig. Und das ist neben dem tollen Ensemble die vielleicht größte Stärke dieses kleinen, schönen Films.
Zu Hause ist immer am schönsten.
Zu Hause ist immer am schönsten.
Wir bleiben daheim und schauen auf das Wetter hierzulande. Claudia, was dürfen wir erwarten?
Jörg, das, was wir dringend brauchen, nämlich Regen. Zwar nicht so viel, wie wir gebrauchen könnten, aber es wird morgen doch häufiger mal nass. Und da sind dann immerhin am Alpenrand auch ein paar mehr Liter möglich. Deswegen hier dunkelblau eingefärbt. Insgesamt so von der Mitte Bayerns bis nach Nordrhein-Westfalen und nordwestlich davon eine Warmfront, die bringt auch mal länger anhaltenden Regen. Dementsprechend kommen da doch dann örtlich bis zu 40 Liter pro Quadratmeter im Stau der Alpen zustande. 5 bis 10 Liter werden es hier in Rheinland-Pfalz, im südlichen Nordrhein-Westfalen bis in den Norden Baden-Württemberg sein. Weiter nordöstlich 1 bis 5 Liter. Auch die Tage danach bringen immer wieder Regen. Das heißt Schauer, einzelne Gewitter. Das ist dann eben nicht so das flächendeckende Nass, was zu uns kommt. Aber es regnet eben immer wieder. Man sieht Tiefdruckeinfluss und diese Tiefs, die bringen die Ausläufer dann auch bis zu uns. Jetzt in der Nacht ziehen letzte Schauer nach Osten weiter, dann lockert es auf, gibt zum Teil Nebel und in den frühen Morgenstunden kommt dann aus Westen dieses neue Tiefdruckgebiet, das auch mal länger anhaltenden Regen bringt. Der wird sich im Laufe des Tages weiter nach Osten verlagern, an den Alpen ein bisschen stauen. Da gibt es auch vorlaufend noch Schauer und Gewitter in der Nacht, die dann mal für etwas größere Regenmengen sorgen. Die Temperaturen gehen in der Nacht meist zurück auf 15 bis 10 Grad. 19 Grad in Breisgau, morgen Nachmittag für die meisten Höchsttemperaturen von 19 bis 23 Grad. Weiterhin im äußersten Südwesten noch recht warme Luft mit 25 bis 28 Grad. Die nächsten Tage haben wir es immer wieder mit Schauern und Gewittern zu tun. Mittwoch vor allem über der Mitte und dem Norden bis 32 Grad im Süden. Am Donnerstag im Südwesten und im Norden einzelne Schauer, sonst ist es wieder meist trocken.
Da sagen wir danke, Claudia. Das waren sie schon, die Tagesthemen am Montag. Wir sind jetzt gespannt auf Sandra Maischberger und ihre Gäste.
Ja, und wenn noch etwas Wichtiges in der Welt passiert, auf tagesschau.de finden Sie jederzeit dazu die Hintergründe.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.